ARD Sounds.
Herzlich willkommen zum ARD Interview der Woche. Heute zu Gast der Co-Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Felix Banatschak. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Banatschak, Sie stehen seit November 2024 an der Spitze der Grünen, gemeinsam mit Franziska Brandner. Aufgestellt haben Sie sich noch in einer Zeit, in der die Ampel existierte. Ins Amt gekommen sind Sie nach dem Scheitern der Ampel. Aber von Beginn an war irgendwie klar, das wird so ein Einschnitt, ein erklärter Neuanfang sowieso. Damals hörte sich das so an.
Zwei Leute neu in einen Parteivorsitz zu wählen, ist noch keine Strategie. Wir haben jetzt Arbeit vor uns.
Dieses Land ist in schwierigen Zeiten. Auch für unsere Partei ist es nicht ganz einfach gerade.
Und ich meine, wenn Grüne eins können, dann arbeiten.
Wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen.
Ich glaube, dass es mit harter Arbeit geht. Und ehrlich gesagt, ich habe auch ein bisschen Bock da drauf.
Sie haben Bock da drauf. Herr Banatschak, wann war Ihnen klar, jetzt geht es nicht mehr ums Regieren, sondern um den Wiederaufbau politischer Glaubwürdigkeit, um Opposition?
Nur das war ja eine Entwicklung auf Raten, würde ich sagen. Die Kandidatur im September 2024 stand ja unter den Vorzeichen, unsere Vorgängerinnen und Vorgänger sind zurückgetreten. Mit der Begründung, die Grünen stecken in der größten Krise seit Jahrzehnten. Die letzte gewonnene Landtagswahl war die 2022 in Nordrhein-Westfalen. Da war ich noch Landesvorsitzender und danach ging es nur noch bergab. Und die Frage stand im Raum, haben die Grünen eigentlich überhaupt noch eine Zukunft? Braucht es die in dieser Zeit noch oder finden die nicht mehr auf den Boden? Und da stand noch die Perspektive im Raum, es gibt noch ein Jahr eine Ampelkoalition und die Frage, die sich mir und Franziska Brandner stellte, wie positioniert man eigentlich eine grüne Partei in dieser Streitkoalition mit den Dynamiken, die da verknüpft sind, aber auch den Herausforderungen, vor denen sozusagen unsere Mitglieder standen, wie stand es um unsere Debattenkultur, haben wir eigentlich noch die richtigen Antworten gegeben auf die Fragen der Zeit und. So, und dann war 10 Tage vor dem Parteitag, auf dem dann die Wahl stattfinden sollte, plötzlich das Ende der Koalition besiegelt. Dann kam ein Wahlkampf vorgezogen, dann kam die Wahl und plötzlich war meine Opposition.
Und haben Sie dann auch mal gesagt, ich habe keinen Bock?
Nein, das hatte ich. Den Moment hatte ich nie, aber die ersten Monate, vor allem nach der Bundestagswahl, die waren schon hart. Eine Partei wieder aufzurichten, die nach nur 3,5 Jahren aus der Regierung abgewählt wurde, die Wahlziele, die sie sich gestellt hat, jeweils nicht erreicht hat und den Laden erstmal zusammenzuhalten. Das ist nach verlorenen Wahlen keine Selbstverständlichkeit. Die Zentrifugalkräfte sind erstmal sehr groß. Da war die eine Aufgabe, das zusammenzuhalten und das andere tatsächlich eine neue Idee von den Grünen zu entwickeln und zu vermitteln. Und jetzt nach einem guten Jahr in dieser Situation, also nicht nach einem Jahr im Amt, sondern nach einem Jahr in der Opposition mit erfolgreichen Landtagswahlen, Oberbürgermeisterwahlen, steigenden Umfragen im Rücken, würde ich sagen, hat sich gelohnt, aber man ist jetzt nicht nur eitel Sonnenschein gewesen.
Jetzt steht die Partei so bei 13-14% in Umfragen, mehr als nach dem Ampel aus, aber weit entfernt von früheren Hochphasen. Nach Fukushima 2019 lagen sie mal in Umfragen bei 26-27% bundesweit. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, die Erfolge in Baden-Württemberg, die OB-Wahl in München. Sehen Sie denn die Grünen jetzt wieder im Aufstieg oder noch im Tal?
Nein, die Talsohle haben wir durchschritten, aber wie nachhaltig der Aufstieg ist und wie weit es nach oben geht, das ist jetzt die offene Frage und das kommt weiter darauf an, ob wir unseren Job vernünftig machen. Und ich will es in zwei Perspektiven formulieren. Das eine ist, dass man immer sehr viel schneller Vertrauen verliert, als Neues aufzubauen oder wieder aufzubauen. Und dass wir jetzt merken, dass Menschen uns wieder zuhören, dass sie ein Interesse daran haben, dass sie vielleicht auch manches ein Stück anders bewerten, als es vor einem Jahr der Fall war, mit Blick auf die Energiepolitik der Bundesregierung beispielsweise sagen, vielleicht war das doch gar nicht so falsch, in welche Richtung die Grünen damals gegangen sind. Da sind sicher Fehler passiert, aber die Grundorientierung stimmte. Die Verwundbarkeit, die wir gerade erleben durch unsere Abhängigkeit von Öl und Gas beispielsweise, die haben wir ja schon früher thematisiert. Diese Regierung will uns weiter in diese Abhängigkeit führen, dass empört viele Menschen und bringt sie auch wieder zu uns. Und gleichzeitig ist der zweite Punkt, ja, dass wir ernst nehmen müssen, dass dieser Vertrauensverlust einen Grund hatte und dass das etwas mit uns und unserer Arbeit, unserer Herangehensweise auch zu tun hatte. Aber es lag auch an uns. Und den Raum, sich zu nehmen, zu fragen, was machen wir denn jetzt anders? Wie müssen wir auf die Erschütterung in der Gesellschaft anders reagieren, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Das war ein Prozess, der Zeit gebraucht hat. Wir sind ein Stück jetzt des Weges gegangen, aber da liegt noch einiges vor uns. Und die zentrale Erkenntnis der ersten Wahlen in diesem Jahr ist doch aber, mit den Grünen ist zu rechnen.
In Baden-Württemberg haben Sie die Landtagswahlen gewonnen. Können denn die Grünen in anderen Bundesländern von den Bavü-Grünen etwas lernen?
Ja, wie doof wären wir denn, wenn wir nicht ab und an von Erfolgen etwas mitnehmen wollten? Das Schöne ist doch, dass wir gerade ein bisschen Vielfalt darin haben, wovon man etwas lernen kann. Cem Özdemir hat es in Baden-Württemberg geschafft, etwas zu erreichen, womit viele nicht gerechnet haben. Vor einem halben Jahr lagen wir bei 17% in den Umfragen und viele hatten die Wahl schon für verloren geglaubt. Er nicht, ich nicht. Und daran sieht man, es lohnt sich an sich zu glauben. Wir können auch davon etwas lernen, was Dominik Krause als Oberbürgermeisterkandidat in München erreicht hat. Ganz anderer Typ als Cem Özdemir. Anderes Alter, andere Themenschwerpunkte, andere Kommunikation. Also was ich sagen will, dass es Cem gelungen ist, tatsächlich einige der Negativbilder, die über die Grünen bestehen, hinter sich zu lassen. Und jetzt ist ja die Frage, ist dieser Weg für uns, für eine Bundespartei, für mich persönlich eigentlich ein denkbarer? Und da würde ich sagen, nein, weil Cem in der Tat ja auch, jetzt nicht so stark, wie es von einigen dargestellt wird, aber auch in einer gewissen Abgrenzung zu dieser Partei in diesen Wahlkampf gegangen ist. Musste er auch tun, wer Ministerpräsident werden will, nach 15 Jahren Winfried Kretschmann. Aber er hat schon natürlich auch gesagt, da sehe ich das anders als die Grünen und so weiter. Und jetzt ist ja die Frage, mit Blick auf 2029, schaffe ich es eigentlich mit dieser Partei gemeinsam und nicht gegen sie ein neues Bild von grüner Politik zu schaffen?
Das sind Sie beim Bund. Vorher sind aber noch wichtige Wahlen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben selbst einen Schritt gemacht, um ein bisschen präsenter zu sein im Osten. Sie haben im letzten November ein Regionalbüro eröffnet in Brandenburg. Da sprachen Sie vom Fenster in den Osten.
Für mich tatsächlich auch dieser, ja, ich sag mal, Lernort, mein Fenster in den Osten.
Dieser Lernort, wie oft sind Sie dort? Und was haben Sie da schon über den Osten gelernt, was Ihnen aus der Berliner und ich sag jetzt mal der NRW-Perspektive lange gefehlt hat?
Man muss ja sagen, dieses Büro ist Teil einer Lernreise insgesamt gewesen. Ich habe letztes Jahr dieses Büro im November eröffnet, war aber vorher in den Monaten immer wieder auch schon da. Die Entscheidung hatte ich ja im Frühsommer getroffen. Und dieses Büro ist auf der einen Seite sozusagen ganz konkret in Brandenburg an der Havel verortet. Das heißt, ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder Termine gemacht, Abendveranstaltungen, die Leute einfach eingeladen zu einem Bier, so wie ich es halt in Duisburg auch schon seit vielen Jahren tue. Ich war bei einzelne Institutionen wie dem DLRG, habe einzelne Unternehmen getroffen und mit denen über ihre Lage gesprochen, war ja lange Zeit auch Industriepolitiker, habe mich mit dem neu gewählten Oberbürgermeister ausgetauscht über das, was ansteht. So, das ist also jetzt, ich muss ganz offen sagen, das ist nicht das Gleiche wie eine klassische Wahlkreisarbeit, weil es ja auch nicht mein eigener Wahlkreis ist, sondern ein zusätzliches Büro erstmal.
Trotzdem, was haben Sie gelernt?
Und es ist gleichzeitig, genau, und lassen Sie mich das nur sagen, es ist gleichzeitig so eine Art Keimzelle auch für darüber hinausgehendes Engagement. Jetzt diese Woche beispielsweise war ich in Rathenow. Wir haben eine Abendveranstaltung gemacht an einem Tag, an dem gleichzeitig die AfD zum Bürgerdialog eingeladen hat. Und ja, es waren am Ende mehr Leute auf dem Marktplatz für die AfD als in meiner Veranstaltung. Aber das Verhältnis ist deutlich besser gewesen, als man so zwischen AfD und Bündnisgrünen in Brandenburg gerade denken konnte. Und es waren Landwirte da, es war der Bürgermeister da, es waren einzelne Unternehmer aus der Region da. Und es war ein großartiger Abend, wo wir uns einfach zu den Fragen der Zeit ausgetauscht haben. Und jetzt, wenn Sie fragen, was habe ich davon mitgenommen, von diesen Terminen, von meiner Tour, die ich im letzten Sommer durch alle ostdeutschen Bundesländer gemacht habe, es geht nicht darum, dass wir jetzt regelmäßig für den Osten etwas Bestimmtes beschließen, sondern es geht darum, dass wir in allen Debatten, die wir führen, die Perspektiven des Ostens mitdenken. Deswegen habe ich beispielsweise, als Friedrich Merz jetzt wieder über die Rente gesprochen hat und gesagt hat, wir werden darauf hinauslaufen, dass die gesetzliche Rente nur noch Basissicherung ist. Ja, im Osten sind 90% der Leute quasi komplett oder überwiegend auf die gesetzliche Rente angewiesen. Wenn man denen jetzt sagt, das ist quasi nur noch Basissicherung, also egal wie viel ihr gearbeitet habt, ihr bleibt am Ende auf dem gleichen Level wie Grundsicherungsempfänger, dann unterminiert man da das Vertrauen und vielleicht wäre auch Friedrich Merz zu raten, ab und an solche Perspektiven mitzudenken.
Würde ich gleich nochmal extra drauf zu sprechen kommen. Für die Grünen geht es in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, manche sagen, ums politische Überleben. um den Wiedereinzug in die Landtage. Sie haben sich vorgenommen, mit Westpatenschaften die Wahlkämpfe zu begleiten. Wie soll das gehen? Sehen wir demnächst Robert Habeck in der Altmark?
Worum es uns geht, ist, dass wir überhaupt erstmal ausstrahlen, ja, diese beiden Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, die sind nicht allein Sache der beiden Landesverbände, sondern das ist das Anliegen der gesamten Partei. Und deswegen werde ich persönlich und werden Franziska Brandner und ich diese Wahlen persönlich in einer anderen Intensität unterstützen, als das vielleicht bei Landtagswahlen üblich ist. Die Frage ist ja, unterstützt man eigentlich die Landesverbände mit den Ressourcen, die wir auch haben in der Bundesgeschäftsstelle? Kommen wir da als Bundesvorsitzende dreimal in den Unistädten vorbei und grüßen nett, oder fahren wir auch über die Landen in Regionen, wo vielleicht schon lange kein grüner Spitzenpolitiker mehr gesehen wurde? Und es gibt in den letzten Jahren viele Partnerschaften zwischen Kreisverbänden im Osten und im Westen. Da sind jetzt in den letzten Monaten noch mal einige dazugekommen. Und es sind aber Partnerschaften auf Augenhöhe. Das will ich deutlich sagen. Es geht nicht um so Safari-Tourismus. Jetzt fahren wir mal in den wilden Osten und danach ziehen wir uns wieder zurück. Insofern ja, es wird westdeutsche Spitzenpolitiker wie mich und wie Franziska Brandner und unsere Fraktionsvorsitzenden dort geben. Aber es wird auch Erna und Hans aus Düsseldorf und Mönchengladbach geben, die sagen, einen Teil meines Sommers verbringe ich einfach auch an der Ostseeküste und unterstütze einfach dabei, um vielleicht auch einfach die Mitglieder, die wir dort vor Ort haben, so ein bisschen ihnen den Rücken zu stärken. Und insofern, ich glaube, das wird der größte Wahlkampf, den wir jeweils in diesen beiden Ländern je gemacht haben. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir in diese beiden Landtage einziehen werden. Und ich glaube, dann ist die Geschichte, wohin driftet unser Land eigentlich, nochmal eine ganz andere.
Also das Ziel ist klar. Gibt es trotzdem oder diskutieren Sie in der Partei trotzdem Szenarien angesichts der ja doch dominanten AfD in den Umfragen, wo Sie vielleicht Wahlempfehlungen aussprechen für andere Parteien?
Nein, weil für die Frage der Mehrheitsbildung im nächsten Landtag ist das relativ egal, wer auf Platz 1 ist. Da ist ja viel relevanter, wie viele Parteien sind eigentlich insgesamt drin, weil wenn 6 Fraktionen im Landtag sind, dann reichen 40% nicht für eine absolute Mehrheit aus. Bei 3 Fraktionen kann das schon passieren. Ich will nur gleichzeitig sagen, das wird nicht unser Kernargument sein. Unser Kernargument sein, wir werben dafür, Bündnis 90 Die Grünen zu wählen, weil wir von dem überzeugt sind, was wir inhaltlich für die Länder im Angebot haben.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in der ARD-Sounds-App oder teilen Sie diese Folge. Das hilft anderen, das Interview der Woche besser zu finden. Diesmal zu Gast der Co-Chef von Bündnis 90 Die Grünen, Felix Banatschak. Herr Banatschak, ich würde gerne mit Ihnen auf ein paar Themen schauen, die die letzten Tage bestimmt haben. Stichwort Entlastungspaket. Was hätte denn Schwarz-Rot aus der Ampel lernen können und was wurde aus Ihrer Sicht nicht gelernt?
Ich will gar nicht nur die einzelnen Maßnahmen oder Nichtmaßnahmen kritisieren, gerne auch das. Was mir aber eigentlich viel größere Sorgen macht, ist der Modus der Krisenbewältigung. 2022, nach Ausbrechen des russischen Angriffskriegs in die Ukraine, haben wir versucht, zwei Dinge zusammenzubringen und ich glaube einigermaßen erfolgreich. Erstens eine sehr pragmatische, akute Krisenbewältigung und da sind insbesondere die Grünen weit über ihren Schatten gesprungen. Also stand nicht in unserem Programm, dass wir LNG-Terminals bauen, haben wir aber gemacht, weil es richtig war, um eine Gasmangellage im Winter abzuwenden. Und davon gab es noch einige Dinge mehr. Aber wir haben das zum Zweiten damit verknüpft, die Alternativen auszubauen, also beispielsweise den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen. Das heißt Pragmatismus im Heute und klarer Kompass fürs Morgen. Und diese Regierung, die jetzt gerade am Werk ist, hat weder den Pragmatismus im Heute, also wir sind jetzt bei Woche 9, glaube ich, seit Beginn dieses Krieges. Und das Einzige, worauf man sich schon real verständigen konnte, ist ein Tankrabatt. Also die Maßnahme, von der man aus der letzten Regierungszeit weiß, das war die am wenigsten zielgenaue, die am wenigsten gebracht hat.
Was hätten Sie reingepackt stattdessen?
Eine ganze Menge. Auf der einen Seite, was hat damals gut funktioniert, den öffentlichen Nahverkehr als Alternative attraktiver zu machen, damit die Menschen, die zwar nicht immer vom Auto auf den Zug, auf die Bahn, auf den Bus umsteigen konnten, aber immer mehr an immer mehr Stellen, haben wir das Deutschlandticket damals für 9 € eingeführt. Jetzt ist das Deutschlandticket wesentlich teurer. Es wäre absolut richtig, jetzt als Krisenmaßnahme mindestens mal für die Zeit der nächsten Monate das wieder auf die 9 € runter zu subventionieren, damit mehr Menschen sagen, komm, dann fahre ich ein paar mehr Strecken einfach mit der Bahn, weil es keine riesigen Zusatzkosten für mich bedeutet, sondern eher Geld sogar spart. Das Zweite ist, Schon ohne die Krise wäre es richtig gewesen, die Stromsteuer für alle zu senken. Aber spätestens jetzt wäre es auch wirklich mal an der Zeit. Das wäre eine spürbare Entlastung für alle. Wir haben es vorgeschlagen, eine Einmalzahlung, 100 Euro, versteuert, damit Sie und, weiß ich gar nicht Sie, aber ich auf jeden Fall, nicht sozusagen das Geld hinterhergeworfen bekommen. Ich brauche es nicht, aber dass die Menschen, die vielleicht eh schon keine Steuern oder wenig Steuern zahlen, dann auch eine spürbare Entlastung haben. Und ich habe noch ein paar mehr Sachen, die man jetzt reinbringen könnte, aber der zentrale Punkt ist doch, Friedrich Merz wiederholt einen Fehler von Olaf Scholz, indem er sich den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich nicht wirklich erklärt, indem er ihnen auch nicht darstellt, wie die Lage eigentlich gerade ist. Es gibt keine Grundsatzrede von Friedrich Merz seit Ausbruch dieses Krieges. Es gibt keine Fernsehansprache, wo er sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir stehen in der größten Energiekrise der letzten Jahrzehnte. Wir werden Dinge international verändern müssen und wir werden jetzt akut auch Energie einsparen müssen. Er hat ja Angst vor den Bürgern, ihnen diese Botschaft mitzugeben. Und diese Angst ist vermutlich insofern berechtigt, weil die Deutschen auch gerade sagen, natürlich sind wir im Grundsatz bereit, uns in einer Krisensituation solidarisch und rücksichtsvoll zu verhalten. Das haben die Deutschen in der Pandemie gezeigt. Das haben die Deutschen auch in der Energiekrise 2022 gezeigt. Aber sie machen das natürlich so ein bisschen unter der Voraussetzung, dass sie das Gefühl haben, dass die Regierung ihren Job auch tut. Ja? Also sozusagen, wir machen unseren Anteil daran, dass wir über die Krise kommen. Wir fahren jetzt gerade vielleicht mal nicht mit 180 über die Autobahn, sondern mit 120, sparen Sprit ein, verzichten auch an zwei, drei anderen Stellen. Aber wir möchten schon, dass die Bundesregierung auch die Möglichkeiten nutzt, die sie hat. Und ich finde, dieser Modus, dass man dann nach Wochen des Nichtstuns sich für 48 Stunden Steuermittel finanziert in die Villa Borsig einschließt und rauskommt und sagt, oh, wir haben übrigens den Tankrabatt uns jetzt überlegt. Also das ist auf die Kluft zwischen dem, was Menschen an Erschütterung spüren und dem, was die Regierung ihnen antwortet, ist einfach riesig und das untergräbt das Vertrauen. Und es ist die einzige Regierung, das muss man ja sagen, in der Geschichte der Bundesrepublik, die in einer solchen Krisensituation erstmal weiter Vertrauen verloren hat, als Vertrauen dazu zu gewinnen. Ja, das muss man erstmal schaffen. Herzlichen Glückwunsch.
Anderes Thema der letzten Tage. Die Rentenfrage, Friedrich Merz hat da was gesagt, und zwar die gesetzliche Rente werde künftig nicht reichen. Eigentlich hat er ja nur gesagt, was ohnehin in den jährlichen Rentenmitteilungen drinsteht, und trotzdem kritisieren Sie ihn scharf. Warum?
Weil das in den Rentenmitteilungen nicht steht. Sie reicht nicht für alle aus und der Druck wird größer. Ich gehöre nicht zu denen, die Reformnotwendigkeiten abstreiten, ganz im Gegenteil. Wir arbeiten an eigenen Konzepten gerade. Weil natürlich, wir haben eine demografische Entwicklung, die ist unabweisbar. In den nächsten Jahren werden geburtenstarke Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden und in den Rentenbezug gehen. Das Verhältnis zwischen Zahlern und Empfängern wird also schlechter und es wird eine lange Zeit schlechter. Darauf muss man reagieren. Plus, man kann das nicht einfach dadurch ausgleichen, dass man sagt, höherer Steuerzuschuss aus den Bundesmitteln einfach mal, weil die setzen eigentlich ein anderes Wachstum voraus, was sich nicht abzeichnet gerade. Deswegen bin ich für Ehrlichkeit. Ich bin nicht dafür, den Leuten irgendwelche Dinge zu erzählen, von denen man weiß, dass man es nicht bezahlen kann. Aber selbst die negativsten Szenarien, wenn man es klug macht, so muss man sagen, sehen nicht voraus oder haben nicht zum Ziel, dass die gesetzliche Rentenversicherung quasi nichts mehr für die Leute bietet. Weil, ich meine, wenn er sagt, ist es dann nur noch Basisabsicherung. Also die Basisabsicherung heißt bei uns Grundsicherung. Die bekommen Menschen unabhängig davon, was sie eingezahlt haben. Viele bekommen leider auch nur Grundsicherung, obwohl sie lange was eingezahlt haben. Aber die Botschaft, die Friedrich Merz doch gerade aussendet, ist, es ist egal, wie viel du arbeitest. Es ist egal, wie sehr du dich anstrengst. Wir ziehen dir zwar, weiß nicht, demnächst 20 Prozentpunkte deines Lohns ab für die Rentenversicherung, aber du kriegst nichts bei raus. Wie soll denn ein Vertrauen in diese gesetzliche Rente erhalten bleiben, wenn das die Aussage des Bundeskanzlers ist? Und das während gleichzeitig eine gut besetzte Rentenkommission Reformvorschläge erarbeitet, um die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Und natürlich gehört zur Stabilisierung der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente auch den Kapitalmarkt zu nutzen.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche ist der Co-Vorsitzende der Grünen, Felix Banatschak. Ich will Sie hier nicht aus dem Studio wieder gehen lassen, ohne ein paar persönliche Dinge noch ein bisschen zu besprechen. Und da müssen wir wirklich ein bisschen auf die Uhrzeit schauen. Herr Banatschak, Politik ist ein Hochleistungsjob. Wir haben vorhin schon über die Belastung auch gesprochen, gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit als Parteichef. Jan van Aken von der Linkspartei hat zuletzt angekündigt, kürzer zu treten. Sie sind Parteichef, Bundestagsabgeordneter zugleich. Wie belastend sind denn die Wochen? Wo ziehen Sie selbst Grenzen? Wie oft sehen Sie Ihre Frau, Ihre Tochter?
Also es wäre natürlich nicht ehrlich zu sagen, das ist ein Job wie jeder andere, denn das ist es nicht. Mir geht es so, ich habe sehr klare Vorgaben, was Zeit mit meiner Familie angeht. Es gibt einfach in meinem Kalender Blöcke. Da muss jetzt schon irgendwie Barack Obama anrufen, damit diese Zeiten nicht mehr meiner Familie gehören. Und vielleicht wird er auch einfach dann meine Familie mit mir treffen, weiß ich nicht, aber noch hat er sich nicht gemeldet. Spaß beiseite, es geht natürlich auch darum, dann Grenzen zu setzen. Und was mir persönlich einfach gut tut, also jede Minute, die ich mit meiner Familie, mit meiner Tochter verbringe, gibt mir auch Kraft. Das ist einfach so. Dazu laufe ich gerne, ich koche gerne. Ich glaube, gerade die Bewegung, die hilft dann auch in den stressigen Wochen. Also abends um, weiß nicht, 22:30 nach einem langen Tag nicht einfach sich nur aufs Sofa zu setzen, sondern ab und zu mal noch wenigstens mal eine halbe Stunde, Stunde laufen zu gehen. Man muss sich manchmal überwinden, aber am Ende tut's gut.
Sie laufen Halbmarathon, ja, oder peilen das an?
Ich bin letztens mal wieder einen Halbmarathon gelaufen. Das war jetzt mein 4. insgesamt. Hatte zwischendurch ein paar Jahre, wo ich es nicht gemacht habe. Und peile jetzt an, tatsächlich am 10. Mai in Magdeburg den nächsten zu laufen. Und weil mir das so viel Freude macht, habe ich es als Spendenlauf angelegt. Also Menschen können Geld spenden und ein Lauftrikot erwerben und damit die Wahlkämpfe in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen. Also die Freude am Laufen mit dem Ziel des Wiedereinzugs verbinden. Geht an beiden Stellen darum, über die Ziellinie zu kommen. Jetzt über die 21,1 Kilometer und im September über die 5%. Das fand ich ein schönes Bild.
Bei wem holen Sie sich politischen Rat außerhalb der Partei? Und haben Sie da vielleicht auch schon mal KI benutzt?
Also ich nutze auch KI in meinem Alltag, ja. Nicht im Sinne von, liebe künstliche Intelligenz, schreib mir mal eine Rede auf oder einen Beitrag. Aber ich mache das zum Beispiel so, dass wenn ich mal zum Beispiel was aufgeschrieben habe und dann lese ich einen anderen spannenden Text, dass ich dann einfach mal sage, guck doch mal, wo liegen denn da Gemeinsamkeiten, wo liegen Unterschiede, worüber sollte ich mal weiter nachdenken. Also das mache ich schon und ich finde das auch hilfreich. Man muss es sozusagen reflektieren und jetzt nicht glauben, dass es die eigene Arbeit ersetzt. Und ansonsten sind sehr, sehr viele persönliche Gespräche. Also ich gehe gerne unter Menschen, also jetzt auch nicht nur unter die Intellektuellen, die alle Bücher geschrieben haben, um Rat zu suchen, sondern ich gehe auch gerne einfach in eine Kneipe und rede mit ganz normalen Leuten darüber, was sie jetzt eigentlich gerade erwarten. Plus es gibt zum Glück Menschen in meinem Umfeld, auch aus dem Kulturbereich, aus
aber einen speziellen Vertrauten, an den Sie sich immer wenden?
Nein, es gibt nicht die eine Person.
Okay, jetzt kam das Stichwort KI schon mal von mir. Alle Fragen bisher waren von mir. Ich habe aber nochmal mit KI gespielt und habe gefragt, welche Frage ich unbedingt stellen sollte, wenn ich mit Felix Banaschak spreche. Mhm. Und die Frage fand ich total klasse, die mir vorgeschlagen wurde als Abschlussfrage für unser Gespräch, nämlich: Wie überzeugen Sie Menschen, die ihre Ziele grundsätzlich gut finden, aber die konkreten Folgen im Alltag ablehnen? Mhm.
Menschen sind veränderungsbereit, sie sind nicht veränderungsmüde, aber sie wollen wissen, dass die Veränderung für sie funktioniert. Und dazu wollen sie vor allem sicher sein, dass ihre Lebensrealität überhaupt erstmal gesehen wird. Und deswegen ist für mich die Grundlage immer Dialog. Demokratie heißt immer Dialog und Dialog ergibt vor allem dann Sinn, wenn man vielleicht sogar unterschiedlich über Dinge denkt.
Und wann haben Sie zum letzten Mal mit einem AfD-Politiker gesprochen?
Ich glaube, mit AfD-Politikern zu sprechen, ist wenig ergiebig, aber mit Menschen auf meinen öffentlichen Veranstaltungen zu sprechen, die überlegen, AfD zu wählen oder das sogar getan zu haben, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen sind all meine Veranstaltungen davon geprägt, dass ich versuche, mich empathischen Menschen hineinzuversetzen, zuzuhören und nicht zu sagen, also nicht sozusagen, sobald jemand etwas formuliert, zu überlegen, wie kann ich dagegen argumentieren mit der Statistik oder dem Programm, die ich habe, sondern wie öffne ich mich erstmal? Ich glaube, Menschen zu überzeugen, braucht keine Argumente im Wesentlichen, sondern Gespräch.
Sagt der Co-Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, zu Gast im ARD-Interview der Woche. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles mit euch zu tun hat? Ich bin Magdalena Bienert und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau nämlich diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizei oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte tatsächlich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.